Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Tobias Brückmann. Tobias ist Professor an der IUBH und Geschäftsführer von Campus Lab, einem Schulungsunternehmen. Du kannst ja vielleicht auch noch einen Satz zu sagen, lieber Tobias. Dann wisst ihr schon mal, wer hier spricht. Mein Name ist Volker Grun und heute geht es um das Thema Softwarearchitekturen.
Ja, vielen Dank, Volker, für die Einladung. Ich sage einfach noch mal zwei Sätze zu mir. Genau.
Mach
Professor
gerne.
An der IUBH für Software Engineering, insbesondere in der Wirtschaftsinformatik. Das ist im Prinzip so der Bereich in meinem Berufsleben, in dem ich mich mit der angewandten Forschung und der Lehre beschäftige. Und ich habe aber auch noch den Luxus, und das finde ich ganz großartig, als Gründer und Geschäftsführer der Campus Lab GmbH, da mich auch in der Praxis rumzutreiben. Dort begleiten wir nämlich IT-Unternehmen bei großen und kleinen Veränderungen von IT-Prozessen in Form von Schulungen, von E-Learnings, von Qualifizierungsprogrammen und habe dann sozusagen gewissermaßen da die geballte Praxis vor der Brust. Und das Schöne an den beiden Sachen ist, dass sich das so schön befruchtet. Man kann nämlich die Probleme, die man in der Praxis aufsammelt, dann in die Lehre, in die Forschung tragen, dort überlegen, wie man die lösen kann, kann die direkt wieder zurückspielen, dann in die Praxis. Wenn man vor Praktikern steht, dann hilft es ja nicht, über allgemeine Theorien zu reden, sondern muss es ja irgendwie operationalisieren auch. Und dann kann man gucken, ob das klappt und dann wieder mit zurück in die Forschung nehmen, wenn das nicht klappt.
Hört sich ja gut an, aber stimmt das tatsächlich? Also wenn ich mal angucke, was ich in der Uni mache und Softwarearchitekturlehre mache, dann ist das immer die schöne reine Welt, schön unterteilt in Softwarearchitektur und Facharchitektur und Systemarchitektur. Und wenn ich dann die Projekte in der Praxis angucke, da reden die Leute auch von Architektur, aber ob die Ebenen schon immer so sauber auseinanderhalten, ob das nicht so ein schillernder Begriff ist. Also ich finde Architektur, also ich sag's ja mal jetzt so, ich will es auch gar nicht erst in eine Frage gleiten. Ich glaube ja, Architektur ist so einer der fürchterlich schillernden Begriffe und jeder denkt sich was Eigenes dazu.
Ja, genau.
Ja, genau,
kann ich total bestätigen.
Deshalb fangen wir mit der Übung an, die wir hier haben. Ne? Die hatten wir zuletzt schon mal, das hat sich gut bewährt. Erklär mal jemandem nachts um 12 auf einer Party, was man unter Softwarearchitektur versteht.
Gut, das ist, ich beschreibe es mal gerne als das, was man nicht sieht, aber dafür sorgt, dass komplexe IT-Systeme und Anwendungslandschaften die an sie gestellte Erwartung erfüllen. Und das machen sie, indem sie Vorgaben und Rahmenbedingungen geben, innerhalb derer die IT-Systeme gestaltet und miteinander vernetzt werden können.
Gut, da ist der Strukturaspekt ist ja gut abgebildet. Also es hat viel mit Strukturen zu tun, innerhalb derer sich Software-Systeme bewegen, zueinander verhalten. Das hört sich aber auch immer gleich so nach dem komplexen Ende davon an. Ich komme manchmal in Zweifeln, wenn ich mir so agile Herangehensweisen angucke und Minimum Viable Products, die ja durch Entstehen geprägt sind und weniger durch Plan. Wo kommt die Softwarearchitektur denn daher? Außerdem, das sollte ja nachts um 12 sein.
Ja, das
hat doch keiner nachts um 12 verstanden, was du gesagt hast.
Ja, ich würde sagen, wenn man es noch einfacher formulieren will, würde ich sagen, Architektur ist das, was am Anfang Geld kostet, ohne dass man ein Ergebnis sehen kann, was später aber noch viel mehr Geld kostet, wenn man es am Anfang nicht tut.
Boah, wenn ich jetzt IT-Manager wäre, würde ich dich vom Hof jagen. Jetzt sagst du mir, du brauchst erstmal mein Geld und du sagst mir dafür nicht, was ich hinterher dafür kriege.
Ja, das ist so wie mit Architekten, ne? Die bezahlt es am Anfang auch, indem sie viele Pläne malen und ganz viel Papier erzeugen und dann erst viel später die Gewerke losschicken, Dinge zu bauen.
Stimmt, das ist eine gute Analogie. Da haben wir den Plan. Aber auch bei der richtigen Architektur, also bei der Gebäudearchitektur, sagen wir mal, hat man jetzt ja zwei verschiedene Ebenen. Man hat einmal denjenigen, der so das Schöne macht, so den gestalterischen Architekten. Das ist das, was der Bauherr dann hinterher auch abnimmt und sagt, ja, so hätte ich es gerne, so viel Schlafzimmer und so viel Flure. Und dann kommt so der bauausführende Architekt, der sagt, okay, ich treibe jetzt die Handwerker dahin, dass sie es auch so zusammenbauen in so einer größeren Feinplanung, wo dann tatsächlich die Rohre und die Leitung zueinander passen müssen. Das, was du jetzt gesagt hast, ist vorab so der gestalterische Teil, der Ordnungsrahmen, innerhalb dessen die Software-Systeme hinterher zum Tragen kommen sollen. Und dann hat man in den einzelnen Projekten auch immer noch die bauausführenden Architekten oder die Bauaufseharchitekten, die darauf achten müssen, dass die Lieferanten und Entwickler und wer noch so alles durcheinander tanzt, passend bauen.
Idealerweise hat man das, ja, genau.
Aber das hat man nicht wirklich,
das,
oder?
Das ist tatsächlich so ein, genau, also oftmals ja, wenn man Glück hat, ja, wenn man eher Pech hat, nein. Da kommt wahrscheinlich noch auf die Perspektive an, die man gerade hat. Ich glaube auch, also es ist so eine Vermutung, aber wenn man sich den Begriff Softwarearchitektur oder überhaupt IT-Architektur anschaut, dann hilft es mir zumindest immer, verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Und zwar zu sagen, okay, Architektur ist einmal der Prozess, also der Gestaltungs- und Bauausführungsprozess, um dahin zu kommen. Man muss aber auch den Begriff Architektur halt, also das Ergebnis, was ein IT-Architekt verantwortet hat, angucken. Gut, und ja. Wenn man keinen IT-Architekt hat, hat man, das ist jetzt ein bisschen tricky, doch ein Ergebnis, für das eigentlich ein IT-Architekt verantwortlich sein sollte. Also die Architektur entsteht dann irgendwann, ob ich einen Architekt habe oder nicht. Und man muss Architektur, und dann gibt's, ach, das kann man jetzt noch akademisch weitertreiben, dann kann man sich jetzt noch den Architekturbegriff als Typologie von Architekturtypen, Client-Server-Architektur beispielsweise, Microservice-Architektur anschauen. Und dann, um noch eine schöne Dimension dazu zu packen, man kann da noch verschiedene Ebenen von Architekturen, also von Gestaltungsspielräumen, von Rahmenvorgaben unterscheiden, die sich vom einzelnen Software-System, also der Struktur eines Software-Systems, der Software-Architektur, bis hin zur gesamten Gestaltung der Unternehmensarchitektur hinzieht. Da reden wir dann von der Unternehmensarchitektur. Und je nach Größe sozusagen des Unternehmens, je nach Komplexität der Landschaft, hat man noch verschiedene und in der Regel aber nicht gut benannte oder gar nicht identifizierte Architekturebenen dazwischen.
Da sind wir jetzt bei den Unternehmensarchitekten. Wenn wir Unternehmensarchitekten vor die Füße laufen in realen Projektsituationen, wird mir immer so ein bisschen Angst und Bange. Also manchmal sind die vernünftig. Es gibt ja immer vernünftige und unvernünftige. Aber ganz oft erlebe ich die auch in dieser Dimension, wie früher die Methoden und Verfahren. Und die fand ich ja immer schon schrecklich. Ja? Also das hat so leicht was Eunuchisches. Nie richtig was machen, aber viel drüber reden. Und so ein vernünftiger Unternehmensarchitekt, der lebt ja davon, dass er das, was er da predigt an Ordnungsrahmen, architekturellen Vorgaben, idealerweise auch schon mal in der Umsetzung erlebt hat. Oder nicht nur erlebt hat, sondern schon mal umgesetzt hat und deshalb die Fallstricke und Schwierigkeiten kennt. So abgekoppelte Unternehmensarchitekten, die nur Vorgaben machen, gehen den Leuten in Projekten ja ganz oft auf die Nerven. Hast du eine Idee, wie man den, der Rollenkonflikt ist ja induziert, ja, aber wie man den ein bisschen mildern kann?
Die allergenerische Antwort ist durch gute Ausbildung und Weiterbildung. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber macht das jetzt ja schon in verschiedenen Kontexten über ein paar Jahre hinweg. Und die allermeisten Probleme, die man so identifizieren kann draußen in der Praxis, in Projekten, die so wirklich schief laufen und die so ein bisschen symptomatisch auch schief laufen, kann man häufig darauf zurückführen, dass Best Practices oder auch Methoden und Techniken, die es eigentlich schon gut erforscht gibt und auch schon lange existent sind, auch gezeigt sind, dass die helfen, dass die nicht gekannt werden, dass die nicht eingesetzt werden, dass die nicht angewandt werden und dass da manchmal auch gar kein Verständnis so richtig dafür da ist, warum man das tun sollte. Ein Beispiel, das trifft jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Ebene des Unternehmensarchitekten, aber ein Verständnis oder ein Gefühl dafür zu haben als Architekt, dass ich nur auf Basis von guten Anforderungen gute Architekturentscheidungen treffen kann. Das ist nicht immer gut ausgeprägt.
Das ist nicht immer gut ausgeprägt.
Und das ist tatsächlich auch, wenn ich jetzt beispielsweise mal Richtung IT-Management schiele, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass ich gute Architekturentscheidungen nur auf Basis vernünftiger Annahmen und Anforderungen treffen kann und also dafür sorgen muss, dass die Anforderungen auch professionell auf- und abgearbeitet werden, um dann dem IT-Architekten die Anforderungsarbeit beispielsweise zu übernehmen.
Aber wir kommen jetzt immer leicht auf die Unternehmensarchitektur. Mhm. Da kaufe ich das auch im Großen und Ganzen zumindest mal. Da hat man eine komplexe Anwendungslandschaft, da sind Software-Systeme unterschiedlicher Provenienz drin, da sind verschiedene Lieferanten dabei, die daran rumbasteln. Da haben wir sowieso schon die Konflikte zwischen Veränderbarkeit auf der Anwendungsentwicklungsseite und dem zuverlässigen und resilienten Betrieb auf der Betriebsseite. Da hat man all diese Gemengelage beieinander, die deshalb schwierig wird, weil es unterschiedliche qualitative Anforderungen gibt, die man erfüllen muss, und auch quantitative Anforderungen. Wenn man jetzt das eins runterbricht auf die Architektur eines Einzelsystems, da bin ich nicht mehr so sicher, wie viel Architektur man tun muss. Also eine Anwendungslandschaft, die muss generellen Prinzipien folgen, damit es überhaupt effizient betreibbar ist. Fertig. Aber ein einzelnes Software-System, jetzt will einer ein Bestandsführungssystem bauen, ein Partnersystem, ein Provisionssystem, aber eben nur ein einzelnes. Da hat man früher Entwurf so gesagt. Und heute war man der Architekt mit der Geltungsmächtigkeit, die er daraus ableitet, dass er der Architekt dieses Projekts und dieses Systems ist. Wie kriegt man den da eingehegt, dass der schon noch gestaltet, aber jetzt eben gerade nicht für die Umsetzung einer jeden einzelnen Anforderung zuständig ist? Weil das muss am Ende ja schon dann irgendwann auch wieder ein Entwickler machen. Ja, da ist jetzt der Architekt nicht für die Einzelanforderungen zuständig.
Genau, das ist oft schwierig, wenn man als Architekt, glaube ich, ein gutes Selbstverständnis von seiner Rolle hat und weiß, ich bin jemand, der Rahmen gibt, ich bin jemand, der auf Basis von Anforderungen jetzt nicht ein Klassengerüst vorgibt, sondern allgemeine Entscheidungen trifft und einen guten Rahmen gibt, in dem sich mein Entwicklungsteam gut bewegen kann, ohne Entscheidungen vorwegzunehmen, sondern auf der angemessenen Ebene Entscheidungen treffen kann, dann ist das super wichtig und sinnvoll. Da braucht man aber, glaube ich, ein Bewusstsein dafür, dass man nicht mehr auf der Entwicklungsebene arbeitet.
Muss so ein Architekt eines Einzelsystems eigentlich die Domäne verstehen? Muss der wissen, worum es geht?
Besser ist es, ne?
Ja, besser ist immer, wenn man weiß, worum es geht.
Ja, aber da tatsächlich, das ist so eine, wenn man ein eingespieltes Entwicklungsteam hat, was seit 10 Jahren in der gleichen Domäne arbeitet, die einigermaßen stabil ist, im Technologierahmenwerk, was einigermaßen stabil ist, was sie von innen nach außen auswendig kennen, dann hat sich da womöglich auch schon eine ganze Menge Architekturkompetenz im Entwicklungsteam breit gemacht.
Dann brauchst du keinen expliziten Architekten mehr, oder? Der wird Maskottchen.
Wahrscheinlich eher nicht, ja. Genau. Andererseits, wenn man halt eine neue Domäne hat, die noch nicht kennt, eine Domäne sich verändert, neue Technologien eingeführt werden, vielleicht die Domäne stabil ist und man wenig Know-how im Team hat, weil es Team neu ist, dann ist es eigentlich ganz gut, so eine Rolle zu besetzen. Das Schwierige bei der Rolle Architekt oder Softwarearchitekt ist häufig, dass das Kollegen sind, die einen Entwickler-Lebenslauf haben häufig, durch die Entwicklung sozusagen Entwickler wurden, sich dann sozusagen Geschmack haben an der Softwarearchitektur und dort die Ebene auseinanderzuhalten, sozusagen den Entwicklerhut ab und den Softwarearchitekthut aufzusetzen, das ist unglaublich schwer.
Das ist schwer, ja. Und ich frage so unbeholfen, weil mein Eindruck ist, das war zumindest hier bei der Adesso, die Softwarearchitekten, die kriegen wir ausgebildet. Da gibt es ein eigenes Ausbildungsprogramm, die müssen ihr Gesellenstück machen mit den softwarearchitekturellen Fragen, kennen die sich in der gut aus. Wo wir uns hin und wieder mal schwer tun, oder zumindest schwerer als bei den Softwarearchitekten, sind die Facharchitekten. Und ich glaube, das ist auch der Architekturbegriff, der am stärksten vernachlässigt wird. Ich glaube, gerade bei einer Neuentwicklung ist der Facharchitekt derjenige, der mit wenigen Handreichungen und wenigen Strichen am Whiteboard viel Struktur festlegt, die viel überdauert, wenn sie denn auf echtem Domänenverständnis basiert. Und wenn du den nicht dabei hast, dann macht auf einmal keiner mehr eine Facharchitektur und in der Ermangelung der Domänenkenntnisse fangen die Softwarearchitekten an, eine technische Architektur zu machen. Dann hast du sichergestellt, dass die Oberfläche in der richtigen Technologie ist und die passt auch zur Persistenzstruktur. Aber keiner hat Ahnung davon, wie jetzt das Partnersystem aussehen soll, weil keiner weiß, was Partner ist. Ja. Und eine mangelnde Facharchitektur halte ich für so ein Kernrisiko in Entwicklungsprojekten.
Ja. Absolut. Und das wird halt oft noch verstärkt, sozusagen, in der Graben ist es ja nicht, aber oft gibt es ja doch auch Gräben, dass wenn die IT was umsetzt, sagt der Softwarearchitekt, wenn er jetzt vielleicht nicht am glücklichsten besetzt ist, gib mir die Anforderungen, ich baue das, was in den Anforderungen steht und hat da womöglich gar kein Gefühl dafür, dass da auf Facharchitektur Überlegungen Dinge getan werden müssen. Und auf der anderen Seite sagt die Fachabteilung, na, ich habe ja doch meine Anforderungen aufgeschrieben, setz sie doch einfach so um. Also ein Bewusstsein dafür zu haben, dass das ein wichtiges Element ist, auf Seiten der Fachseite zu erzeugen.
Ja.
Und jemand vor allen Dingen dazu zu bewegen, eine Verantwortung darauf zu haben.
Gut, dann halten wir mal fest. Also wir haben jetzt auf der Architekturseite die Facharchitekten, die müssen Domänen durchdrungen sein und auch die Traute haben, grobe Kistendiagramme zu malen. Einfache Box-and-Line-Diagrams halte ich ja, glaube ich, für ein wichtiges Element dabei. Dann haben wir die Softwarearchitekten, die müssen das Ganze in der Softwaretechnik-Welt verankern, also in dem Technologie-Stack und den einzelnen Technologiesorten, meinen wir auch noch in Frameworks. Dann haben wir die Systemarchitekten, die müssen das irgendwie runterbrechen auf eine systemtechnische Landschaft, was läuft wo, auf welchen Servern oder wo in der Cloud. Das ist in diesen Zeiten ja auch gar nicht trivial. Und die können das für ein einzelnes Stück Software tun. Und dann gibt es die Unternehmensarchitekten, die müssen aus einer Reihe von antizipierten Projekten diejenigen Dinge rausholen und vor die Klammer ziehen, die eben für diese Menge von Projekten gelten sollen. Und die dann aufgeteilt in die reinen Gestalter, also die, die Vorgaben machen und die, die Bauaufsicht durchführen. So?
Ja, und dann kann man gerne auch eine Zwischenebene einziehen, womöglich, genau um vielleicht dieses Problem zu adressieren, dass man auf der einen Seite Architekten sehr nah an der einzelnen Anwendung hat und auf der anderen Seite den Unternehmensarchitekten, der ja sowas macht wie Bebauungsplanung, sich Technologievorgaben zu überlegen, also auf der allerhöchsten Ebene guckt. Und dann gibt es vielleicht noch eine Zwischenebene, die man als Solution-Architekt bezeichnen kann, womöglich, die sagt, für die Klasse von Anwendung, in den Rahmenbedingungen gelten diese Architekturrahmenbedingungen, um das so ein bisschen zu entzerren, um das den Unternehmensarchitekt, ich sag mal, zum einen seine abstrakte Welt zu geben, die er braucht, aber vielleicht noch ein Bindeglied zu schaffen zur Softwarearchitektur runter. Das Fiese ist wirklich dabei so, dass das Ebenen-Switchen, sich bewusst zu sein, auf welcher Ebene man argumentiert und arbeitet. Wenn man Softwarearchitekten hat, die wissen, warum es Unternehmensarchitekten geben muss und wie ich mit denen gut zusammenarbeite und das auch kann, Das ist ja schon mal super. Und genau andersrum auch, wenn der Unternehmensarchitekt sich nicht als Methoden-Heini, sage ich mal salopp, versteht, sondern als jemand, der seine Architekten befähigt, im Sinne einer gesunden Unternehmens-IT-Entwicklung die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann kann das auch klappen.
Dann kann es
klappen. Aber dann braucht man halt genau dieses Bewusstsein dafür, dass man eher miteinander spielen muss und auch eine Domäne findet, auf der man sich unterhalten kann. Da sind wir wieder am Anfang am Architekturbegriff. Das ist so ein Begriff, da muss man eigentlich, wenn jemand sagt, ich bin Architekt, direkt fragen, was sind deine Gestaltungselemente, was sind deine Stakeholder, was ist der Kontext, in dem du gestaltest?
Da kommen auch so Framework-Fragen, ne? Wie TOGAF oder sowas, wo man solche Fragen typischerweise abdeckt, indem man einmal um den TOGAF-Pudding rennt, oder nicht?
Ja, kann man machen. Also TOGAF, also ach, was man natürlich jetzt nicht machen sollte, ist zu sagen, huch, ich bin mir jetzt so ein bisschen unsicher, ich gucke jetzt mal die Framework-Landschaft und implementiere die einfach mal durch.
Ja, das
ist immer so die Antwort, wenn man da sich nicht traut, eigene Entscheidungen zu treffen. Tatsächlich, TOGAF, da gibt es eigentlich einen ganz coolen Teil da drin, diese Architecture Development Method, ADM. Das ist eine schöne Blaupause. Wenn man Architektur gestalten will, kann man da einmal durchgehen und sagen, brauche ich nicht, ist sinnvoll, lasse ich lieber sein.
Und dann darf man bloß nicht stalinistisch machen, ne?
Darf man nicht machen, nee,
tatsächlich. Man darf ja fast nichts stalinistisch machen, wenn ich mir das genau überlege. Aber da an der Stelle bestimmt auch schon wieder gar nicht. Wie halten wir denn durch, dass wir so ein KISS-Prinzip, also Keep it simple and stupid, jetzt auch bei Architekturen etabliert bekommen? Die Gefahr, dass genau das passiert, nicht passiert, halte ich nämlich für groß. Tobias atmet schwer, das scheint eine gute Frage gewesen zu sein.
Nee, ich habe eigentlich eine ganz coole Antwort, aber ich weiß gar nicht. Das Ding ist Einfachheit, ne? Keep it simple, stupid oder keep it.
Ja, ne? Simple also and einfach, stupid, genau, oder vorstandsverständlich,
also, genau. Genau, einfach. Genau. Ich bemühe mal ein Zitat, das verschiedenen Leuten oft auch Werner von Braun zugeschrieben wird. Fortschritt ist der Weg vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen.
Okay, die ich jetzt kenne mit Architektur, die sind alle noch im Komplizierten.
Und das ist tatsächlich so ein Ding. Wenn du am Ende eine einfache Architektur hast, von der du denkst, boah, ist ja einfach, da ist alles drin, was irgendwie aufgeht, dann steckt da einfach eine Evolution und ein Entwicklungspfad dahinter. Und ich glaube, es ist wichtig, sich so einen Entwicklungspfad bewusst zu sein. Und einfach sozusagen den auch zu antizipieren und davon auszugehen, wenn ich habe jetzt eine Grütze-Architektur, ich will zu was Schönem, Einfachen hin, sozusagen den Entwicklungsprozess, sich dessen bewusst zu sein und dem auch die Zeit zu geben und nicht die Leute wieder ausschimpfen, weil
das
was kompliziert ist.
Reifeprozess an.
Und aber auch tatsächlich, wenn man was Kompliziertes hat, da vielleicht nicht lockern lassen, zu hinterfragen, wie man das einfacher machen kann. Und das ist wieder ein guter Architekt, der sowas kann.
Hm. Noch einmal zurück, ich habe es am Anfang einmal gefragt, das war vielleicht ganz die falsche Stelle. So Architektur in agilen Zeiten.
Mhm.
Wie viel Architekt braucht man da mal? Ich kenne die klassische Organisation aus Scrum, oder nehmen wir jetzt mal Scrum, nehmen wir irgendwas anderes. Da steht die Gilde der Architekten in skalierender Agilität jetzt meistens noch hinter den Testern und den Qualitätssicherern, wenn sie überhaupt mal genannt wird als Beispiel. Da kommt mir der Architekturbegriff ein bisschen in den Hintergrund gerückt vor. Baut man auch keine komplexen Systeme, nee, das kann man auch nicht sagen.
Das kommt drauf an, ne? Also wenn du ein Entwicklungsteam hast, was tatsächlich so aufgestellt ist, wie es im Buch steht, nämlich eins, was in der Lage ist, sich selbstständig zu organisieren und alle Kompetenzen hat, die es braucht, um das Problem zu lösen, dann kann das auch auch komplizierte Probleme lösen. Du brauchst halt die Kompetenz da drin. Und wenn Architekturkompetenz gebraucht wird, dann musst du das im Team haben. Das Ding, also bei agilen, diesen ganzen agilen Vorgehensweisen, der wird halt oft ja so der Organisationsrahmen angeguckt, aber nicht der eigene Kompetenz. Wenn ich das Scrum-Framework anschaue, steht da drin, dient zur Entwicklung komplexer Produkte. Das hängt natürlich jetzt vom Produkt ab, ne, was du da für Kompetenzen drin haben musst.
Nehme ich mal als Plädoyer, auch bei der agilen Entwicklung einen Architekturbegriff mit zu verfolgen.
Ja, kann aber auch genauso sein, wenn du so einen Solution-Architekt hast, der sagt, pass mal auf,
genau,
in dieser Art von Anwendung, in dem Kontext gelten diese Rahmenbedingungen, liebes Team, entwickel bitte in den Rahmenbedingungen und lass uns ab und zu mal gucken, ob das denn so passt und wo es denn so Probleme gibt. Das ist auch schon fein. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen abenteuerlich, wenn man jetzt dahergeht und sagt, wir machen alles in kleinen Teams. Das klappt für ein Startup. Da muss man Architektur, kann man da vielleicht auch mal so passieren lassen. Na, wenn du als IT-Manager halt Architektur gestalten willst, und dafür sorgen willst, dass am Ende, wenn du mal deine Anwendungslandschaft durchguckst, da nicht den Arbeitsplatz einzelner Mitarbeiter im Kanon der kritischen IT-Systeme haben willst, muss man Architektur gestalten und managen. Und ich habe so das Gefühl, das Bewusstsein dafür, dass man das wirklich steuern kann, dass man das steuern muss und auch steuern kann, das ist manchmal noch nicht so stark ausgeprägt.
Gut. Soweit erstmal. Hast du noch ein Buch oder ein Video, das du empfehlen würdest für diejenigen, die sich mit Softwarearchitektur auseinandersetzen wollen? Eigene Videos zählen nicht.
Wenn man auf der, Softwarearchitekten finde ich ganz cool. Das hat mir damals geholfen, das Buch Software System Architects von Wrozinski und Wutz. Das ist ein schöner Einstieg auch tatsächlich in das, in den Gestaltungsprozess. Für die eben Unternehmensarchitektur, gern IT-Unternehmensarchitektur von Herrn Keller.
Ein schönes, der Wolfgang.
Ja, genau. Ein schönes Einstiegsbuch auf der Ebene.
Da freut beide der Wolfgang Welten, sich, denn der schreibt gute Bücher.
Ja, kann man ein bisschen empfehlen. Da hat man beide Welten zusammen. Und plus, wenn man nochmal nach Frameworks gucken will, TOGAF ist ganz gut. ITIL nicht zu, also muss man halt einfach, wenn man Unternehmensarchitektur gestalten will, auch haben. Und relativ neu, das IT4IT-Framework.
Okay. Gut, steht alles auf unserer Landingpage zu unserem Thema, die ich da gerne nochmal zitiere, nämlich www.adesso.de/podcast. Damit haben wir heute einmal den Pudding der Softwarearchitekturen verschiedentlich umrundet. Tobias, vielen Dank.
Gern, danke dir.
Und euch bis zum nächsten Mal. Tschüss.